Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
GSX-R. Dieses Kürzel steht seit 1985 für Supersportler aus Hamamatsu. Und mit dieser Folge wollen wir nicht nur das 40-jährige Jubiläum und das Comeback nachfeiern, sondern auch über ein paar Meilensteine sprechen und versuchen, das gewaltige Modellaufgebot etwas zu sortieren. Ich bin Motorradredakteur und Podcaster Ferdinand Heinrich Steige und ich freue mich, dass es gleich zwei Kollegen gibt in der Redaktion, die sehr viel über die berühmten Gixxer erzählen können. Nämlich unser Autorenkollege Ralf Schneider.
Hallo zusammen.
Hallo Ralf. Und unser Sportressortleiter Mario Steffen.
Ja, hallo.
Ja, bevor wir jetzt in die Chronik einsteigen oder in Teile der Chronik, wollte ich euch vorab mal fragen, was ist denn euer persönlicher oder habt ihr einen persönlichen Bezug zur Baureihe? Fangen wir mal mit dem Ralf an vielleicht.
Also ich habe nicht den perfekten Überblick über die ganzen Jahrzehnte sozusagen, in denen es GSX-R gibt, aber es gibt immer wieder einzelne Modelle, mit denen ich sehr, sehr intensiv Erfahrungen gesammelt habe. Und ja, ich glaube, mein Highlight ist nach wie vor die GSX-R 1000 K5.
Ja, die werden wir auf jeden Fall noch etwas ausführlicher besprechen.
Pflicht.
Ja. Und Mario?
Ja, also
warum bist du hier?
Ja, also ich bin, glaube ich, jetzt, also Ralf ist, denke ich, jetzt der Experte, was die Technik angeht, würde ich jetzt mal so behaupten. Na, er guckt jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Gut, dass wir einen Podcast hier machen. ich bin jetzt eher auf emotionaler Ebene auch hier, denn ich liebe die GSX-R, wenn man das mal so sagen darf, als unabhängiger Journalist. Und jetzt speziell eine Baureihe, tatsächlich bei mir so die ersten K-Modelle, auch mit den Tausendern K1 bis K4. Das ist so das, was ich total liebe. Darum besitze ich auch drei, wovon zwei leider nicht fahrbar sind und gerade kleine Würfel. Aber ja, genau.
Okay. Und was ich auch noch vorab sagen möchte, wir können jetzt nicht jedes Modell mit GSX-R im Namen berücksichtigen, weil dann sitzen wir hier in 3 Stunden noch. Was jetzt quasi deswegen eine Randnotiz werden wird, sind die 1100er von 86 bis Mitte der 90er. Um sie erwähnt zu haben. Dann die GSX 1300R, eine gewisse Hayabusa.
Die wäre ja vielleicht sogar auch mal eine eigene Folge wert.
Vielleicht, ja. Ist jetzt ja eh keine GSX-R in dem Sinne, aber. Ja,
da kommt das R ein bisschen
gehört,
spät.
Genau, deswegen. Aber gehört ja irgendwie dann noch genannt dazu. Und auch die 125er, die jetzt vielleicht hier die Leute am wenigsten vermissen werden, aber es gehört auch irgendwo dazu.
Und vielleicht auch die 400er gibt es ja auch noch, ganz selten.
Das kommt
ach so.
Gleich.
Ach so, oh, Entschuldigung,
ja, ja.
Pardon.
Da habe ich aber Erfahrungen.
Ja, genau, also im Schwerpunkt werden wir über die 750er reden, über die 1000er und auch ein bisschen über die 600er. Und gleich am Anfang wollte ich euch mal als quasi Experten fragen, wo wisst ihr eigentlich, wofür GSX-R steht?
Puh. Ich glaube, das X steht bei Suzuki für die Vierventilmotoren. Aber wofür G und S? Nope.
Also das S ist, glaube ich, für Sport, ne? Und das R für Racing. Ist das richtig?
Also ich wusste vor der Folge selbstverständlich auch nicht. Aber um es kurz aufgeklärt zu haben, GS steht für die Viertakt-Straßenbaureihe seit 1976.
Mhm.
Und das X steht, richtig Ralf, ab 1980 für den TSCC Vierventilkopf mit doppelter Brennraumverwirbelung für optimierte Gaswechsel.
Twin Swirl Combustion Chamber.
Ja, das musste ich jetzt ablesen tatsächlich, aber. Und Mario, du hast auch recht, 1984 kommt das R für Racing dazu. Ja, genau, haben wir das schon mal geklärt. Und was ich auch spannend fand und eben auch das Erste, was wir gleich ausräumen können, die Geschichte beginnt gar nicht mit der 750er. Wie man immer so denkt, sondern, Ralf, du hast gesagt, mit der GSX-R 400.
Ja, wobei ich die GSX-R 400, die vor der 57er wahrscheinlich dann eben in Japan kam, erst später kennengelernt habe, also erst deutlich nach der 57er. Aber das ist, angesichts der Führerscheinregelungen in Japan mit dieser Klasse bis 250 Kubik und mit der nächsten Klasse bis 400 Kubik liegt es nahe, dass man dann als japanischer Hersteller sich erstmal in diesem Hubraumsegment betätigt. Da gibt es ja auch wirklich schon fast übermäßig feine, fein gemachte, hochwertig gemachte Motorräder mit 400 Kubik. Und ja, überrascht mich jetzt nicht, dass es so war. Ich persönlich wie gesagt, habe dann erst Mitte der 90er mal eine GSX-R400 RSP fahren dürfen. Mhm. Und die war wirklich super schick.
Ja, ich habe in der Recherche auch gelesen, dass die, wenn überhaupt, eben als Grauimport nach Deutschland kam, mhm. aber dass es eben reines Ding für den japanischen Markt war, eben auch mit 68 PS, Vierzylinder, 398 Kubik, habe ich noch aufgeschrieben, Alurahmen und mhm. was ich auch gelesen habe, dass man da eben schon viel ausprobiert hat, was dann tatsächlich später auch in der 57er dann kam. Aber
kleiner Funfact am Rande, der GSX-R 400 Motor, ja, ist in leicht abgewandelter Form auch in der Bandit 400, die es dann ja in Deutschland zu kaufen gab, mit einer anderen Nockenwelle. Und das war mein erstes Motorrad übrigens. 400er Bandit. Also ich bin in Anführungsstrichen auch eine GSX-R 400 gefahren.
Und, okay. und die Bandit 400 war auch im Grunde der Türöffner für die größeren Bandits.
Genau, ja.
Also das ist schon immer wieder mal zu sehen, dass diese 400er für den japanischen Markt ursprünglich konzipiert dann so testweise mal in
als
andere
Testlabor.
Märkte geschickt werden.
Ja. Und dann ist es, dann wird es nämlich auch 1985 schon und da kam dann eben die GSX R57. Ich war da recht überrascht, weil die Stammhörer wissen es vielleicht, ihr wisst es auch. Ich bin jetzt mit dem Thema Supersport, das ist jetzt nicht, bin ich jetzt nicht ganz so zu Hause. Und was man dann so gelesen hat, ja, die revolutionierte die Motorradwelt, die Bezeichnung Supersport reicht nicht mehr. Das hieß dann Hypersports. Und unser ehemaliger Chefredakteur Michael Pfeiffer schrieb dann auch noch: Noch nie gab es bis dahin eine so radikal auf Renntechnik ausgelegte Maschine aus Japan. Also diese Bedeutung, ich meine, gerade bei diesen Motorrädern, die es halt seit Ewigkeiten gibt, wenn man eben nicht so den Zugang dazu hat, dann vergisst man das vielleicht, was das vielleicht damals für einen Einschlag gab.
Ja.
Ralf, also kannst du das mal kommentieren?
1985 war das Jahr, in dem ich als Student zum ersten Mal Praktikum gemacht habe bei Motorrad und bei PS. Und ich war natürlich auch durch die Lektüre der ganzen Hefte schon vorbereitet darauf, dass da was ganz Besonderes kommt. Es war wirklich ungeheuerlich eigentlich, dieses Motorrad. Und ich durfte dann auch während dieses Praktikums mit dem Ding fahren, mit dem Apparat. Mhm. Und das war dann allerdings für mich, der ich von einer ganz anderen Ecke kam, also BMW R65 und es dann zwar schon mit den japanischen Vierzylindern hatte, aber für mich war das am Anfang sehr, sehr gewöhnungsbedürftig, zumal das Testmotorrad, das es damals gab, ich glaube bei PS, im Hochgeschwindigkeitsbereich ziemlich, ziemlich wackelig war. Also mich hat es wirklich schockiert, was da abging.
Das habe ich auch gelesen. Also so ein paar Eckdaten habe ich mir aufgeschrieben, 100 PS stark, 201 Kilo vollgetankt, 231 km/h Spitze, aber wackelte über 200 km/h ziemlich. Und einen Preis habe ich auch noch, 12.799 D-Mark. Mhm.
Mhm. Zwei Farben gab es.
Müsste man jetzt umrechnen, aber aber was waren denn die Dinge? Warum hat es die Motorradsportwelt revolutioniert? War das so das Gesamtkonzept oder waren das einzelne?
Nee, ich denke, das war schon das Gesamtkonzept, dieser wirklich radikale Leichtbau. Klar, der Alurahmen als ein äußerliches Zeichen für diesen radikalen Leichtbau war dann schon auch sehr plakativ und wichtig. Aber ich denke, es war einfach diese Aussage, die dieses Motorrad traf, wenn man vor ihm stand, hat sie gesagt: Ich will, dass du mich auf der Rennstrecke fährst und zwar so schnell, wie es irgendwie geht. Mhm. Und das war eine Geschichte, mit der ich zur damaligen Zeit noch nicht so richtig gut zurechtkam. Also ich war zu dem Zeitpunkt noch keine Rennen gefahren. Ich hatte, glaube ich, irgendwann mal bei Urlauben in Südfrankreich, wo man das dann noch machen konnte, irgendwie 100 Franc bezahlt und bin dann 3 Stunden in Le Denon rumgebügelt mit meiner BMW zum Beispiel. aber das waren wirklich so meine ersten Gehversuche und da hatte ich genug damit zu tun, mich irgendwie zu sortieren. Konnte mir dann gar nicht vorstellen, so einen radikalen Apparat da auch nur ansatzweise ausreizen zu können. Und das war schon echt ein Statement von Suzuki.
Man muss das halt auch, glaube ich, so ein bisschen in Vergleich setzen zu dem, was es halt früher von der Konkurrenz gab. Ne?
Das wollte ich gerade fragen, weil ich hatte noch irgendwo das Gewichtsangabe von rund 40 Kilo leichter aufgeschnappt und das ist ja dann schon echt eine Hausnummer. Also
Ja,
und die, um es mal ein bisschen abzukürzen, so die nächsten Jahre gab es dann eine behutsame Modellpflege. Ich meine, da gab es ja auch, da waren die Modellzyklen relativ kurz. Sie wurde dann auch zwischendurch wieder etwas schwerer und der nächste größte Meilenstein war dann 92 mit dem Wechsel von der reinen Öl auf die Wasserkühlung, neuen Motor, Tastenstößel habe ich mir aufgeschrieben.
Ja, oh. Stopp. Also ich, ja. Ich würde noch eine ergänzen und das ist diese Sport Production Variante mit dem Ultra-Kurzhub-Motor, weil man da nämlich wirklich ein Homologationsmodell dann für Superbike Rennreglements geschaffen hat. Und wenn man guckt, was beispielsweise 1992 noch in der Pro Superbike in Deutschland gefahren wurde, dann geht es alles auf diesen Ultra-Kurzhub-Motor zurück, der in den zeitgenössischen Tests einfach fürchterlich abgeschnitten hat als Serienmotorrad, weil sie halt unheimlich spitz war in der Leistungscharakteristik, aber eben eine Basis gebildet hat für wirklich richtige Rennmotorräder, die dann auch sehr, sehr lange konkurrenzfähig blieben. Und zwar auch international.
Das muss man nämlich auch sagen. Also Suzuki war damals einer der ersten Hersteller, der eigentlich auch für Privatkunden so richtig so ein Paket angeboten hat, um damit professionell Rennen zu fahren. Also wie Ralf gerade sagt, mit der SP oder auch diese Doppel-R, die es damals gab, das sind diese Kits, konnte man jetzt nicht als Privatperson bei anderen Herstellern unbedingt kaufen, um dann professionell jetzt in der Pro Superbike oder so zu fahren. Da ist Suzuki dann schon einen sehr radikalen Weg eigentlich gegangen. Also wenn mich nichts täuscht, dann hat das Kit damals 1992 48.000 Mark gekostet.
Ja, weil bei der 92er, wo ich ja gerade eben schon war, die kostete so nämlich 15.500 Mark. Und ist dann aber auch, um das nochmal in den Raum zu werfen, mit 239 Kilo, aber auch wieder deutlich, also.
Genau, das lag an der Wasserkühlung, ja. Ne, dass das Motorrad so schwer geworden ist.
Also dafür, dass der Erstaufschlag eben so radikal leicht war, ja, da ist man dann wieder etwas.
Die Rahmen sind ja auch übrigens immer steifer und damit schwerer geworden. Also man hat das dann schon verstanden, dass dieser Erstaufschlag mit diesem radikalen Leichtbauansatz da vielleicht in Sachen Stabilität nicht ganz der Weisheit letzter Schluss war. Ich glaube, das ist eine ständige leichte Gewichtszunahme, die diese frühen Jahre der GSX ja begleitet hat.
Ja, dann sind wir eh schon beim großen, oder bei einem der großen Meilensteine bei der SRAT.
Ja, 1996.
Sagt man das so?
Die SRAT.
Also ich habe mir nur in aller Kürze notiert, Suzuki Ram Air Direct, Staudruck befeuert, radikal überarbeiteter Motor, Leichtbau wieder im Fokus, Kultstatus. Kann man das so sagen?
Kann man so sagen, ja.
Also 128 PS und 205 Kilo, da sieht man auf jeden Fall allein schon mit den zwei Werten, ja, wo es vielleicht wieder hinging.
Ja, und der schönste Entenhöcker der Welt. Dieses riesige Kugelding, also heute immer noch fantastisch, wenn man Leute damit sieht, wenn sie auf der Rennstrecke fahren. Also man muss ja sagen, unser guter Chefredakteur Fabian Dresler besitzt ja so einen alten Ofen. Ich liebe es, mit Fabian zusammen auf der Rennstrecke rumzufahren, wenn er vorwegfällt und man diesen gigantischen Hintern sieht. Also es ist einfach schön.
Ich würde übrigens nicht sagen, dass der Motor radikal überarbeitet war. Der war einfach ganz neu konstruiert.
Ah ja.
Also das hatte gar nichts mehr zu tun mit dem vorangegangenen Zeug. Das war, die SRAT war für mich im Grunde die Fireblade, die Suzuki ein paar Jahre nach der Fireblade gebracht hat. Ein ganz großes Beispiel, die früheren GSX-R-Motoren hatten ja einen Nockenwellenantrieb in der Mitte. Das heißt, um die Kurbelwelle richtig abzustützen, brauchte man 6 Hauptlager. Und der SRAT-Motor, der hat den Nockenwellenantrieb an der Seite. Das heißt, da kommt man dann mit Fünfen aus beispielsweise und hat trotzdem wirklich jeden Hubzapfen sauber abgestützt und damit natürlich auch die Biegemomente auf die Kurbelwelle dann besser abgefangen. Genauso, wenn man das Fahrwerk anguckt, das war eben jetzt keine Doppelschleifenkonstruktion mehr, sondern das war ein Alu-Brückenrahmen, wie es andere schon vorgegeben haben. Also die haben im Grunde nichts, aber auch gar nichts übernommen. Ich weiß auch noch, als das Ding präsentiert wurde, hat Suzuki, zumindest Suzuki Deutschland, ganz viele Journalisten aus Deutschland zur EICMA nach Mailand eingeladen, auf deren Kosten, wobei wir doch sowieso dort gewesen wären.
Ja, ja, ja.
Aber das war so ungeheuer wichtig, dass sie da wirklich auf deren Kosten die Journalien dahin eingeladen haben. Und wir waren dann in so einem Hotel untergebracht. Es gab einen großen Besprechungsraum und sie haben uns eineinhalb Stunden lang die technischen Details vorgebetet, die diesen Motor jetzt auszeichnen im Unterschied zum Vorgänger. Mhm. Also das war einfach ein Epochenbruch. Und wenn die Suzuki-Marketing-Leute damals eine andere Modellbezeichnung gewählt hätten als GSX-R 57, dann wäre das voll und ganz berechtigt gewesen. Aber es ist natürlich klar, das macht man nicht, wenn man so eine ruhmreiche Vergangenheit hat.
Ja. Ich habe auch noch gelesen, dass, ja, wie immer, wie üblich, wurde sie weiter gepflegt, aber noch im PS Masterbike Test 2002, also dann schon ja, 6 Jahre später, gehörte die 57er zum Besten, was die Klasse hergibt.
Da muss man jetzt aber sagen, da gab es ja dann ein paar Updates da noch dazwischen.
Also ja, genau, meine ich ja.
Ja, 96 kam ja die Strat raus und hatte noch einen Vergaser und mit dem Modelljahr 98 gab es dann eine Einspritzung, die dann bis 99 blieb und 2000 kam dann ja schon die K0. Die war ja gleichzeitig auf dem Markt mit der letzten Strat-Version und die K0 ist per se eigentlich schon eine K1 mit einem nochmals leicht überarbeiteten Motor und einem anderen Rahmen und einer anderen Schwinge und einer anderen Optik.
Mhm. Und das ist die mit dem Spitzennäschen gewesen.
Genau, die so ein bisschen aussieht wie ein Blauwal von vorne.
das war doch auch das Motorrad, das mit 250 Kubik Hubraumnachteil in der European Superstock richtig eingeschlagen hat gegen die Tausender.
Ja.
Mit der fuhr ja zum Beispiel Katja Pönsken, European Superstock, und war damit doch sehr erfolgreich. Das Ding war echt eine Rakete.
Und ist ja bis heute immer noch sauschnell. Also die K0, sage ich mal, ist ja bis zur K3 bei den 57ern gleich geblieben. Und optisch ist ja die K1000er, wenn ich jetzt mal kurz ein bisschen springe, das optisch identische Motorrad, aber wenn man es jetzt eigentlich so richtig, richtig, richtig wissen möchte auf der Rennstrecke, selbst heute noch, dann ist tatsächlich die 57er-Variante das teils schnellere Motorrad, weil es einfach ein bisschen kompakter ist, ein drehfreudigerer Motor als dieser großvolumige 1000er. Einfach heute immer noch ein sauschnelles Motorrad.
Ja, das war auch so ein bisschen die Schwierigkeit jetzt in der Vorbereitung, weil ich hatte eben letzte Woche noch angefangen, wirklich chronologisch so 85 und 88 und 1990. Und dann habe ich schon echt schnell gemerkt, also ich war dann schon bei Seite 3 angelangt und war noch lange nicht bei den Tausendern. Und dann habe ich einfach gemerkt, okay, wir müssen erst ein bisschen eindampfen. Also wenn wir jetzt irgendwelchen Modellen, Generationen nicht ganz gerecht werden,
naja, Freddy, ja, wir können ja auch einfach 5 Folgen lang einen Podcast machen, nur über.
Ja, das wird dir gefallen.
Ja, sicher.
Top. Ja, also Produktionsnotiz hier nur am Rande, weil wir kommen jetzt nämlich schon zum letzten großen Update bei den 57ern und dann sind wir nämlich schon im Jahr 2011. Habe jetzt wieder schamlos ein paar Jahre übersprungen. Mit neuem Rahmen, leichter Gabel und Bremse der Tausender. Ich habe mir hier noch ein Zitat rausgeschrieben. Maximale Verfeinerung statt Revolution. 150 PS schon, immer noch 750 Kubik, 195 Kilo, V-Max 280 km/h.
Obwohl dazwischen auch, jetzt hast du natürlich wieder ein bisschen unterschlagen, die 57er K6, K7 sind auch super. Das ist eines der, finde ich tatsächlich, jetzt rein, also Optik ist ja immer Geschmackssache, aber eines der erotischsten Supersportmotorräder, die es je gab. mit dieser schmalen Silhouette, diesem kurzen Mini-Endtopf, also fantastico. Das Problem ist leider, wenn man heute eine haben möchte, werden die irgendwie in Gold aufgewogen, die Dinger. Das ist ein bisschen schade. Aber tolles Motorrad. Und darauf basiert dann eigentlich auch dieses Update von der 2011er mit dem anderen Rahmen. Also auf diesem K6, K7 Gelump kam dann halt 2011 dieses etwas größere Update. Ja.
Die dann 2017 eingestellt wurde auch und damit dann die 3/4-Liter-Klasse auch, ja. Hm. War für mich noch die Frage, war das so eine Euro 4-Bereinigung? Weil 2017 war ja so eine, wurden ja viele Motorräder eingestellt. War das auch da so der Grund?
Ja, ich glaube schon, ne? Weil in USA und Japan kannst du das Ding ja noch neu kaufen. Ja.
Also das mag ein Grund gewesen sein, aber zu diesem Zeitpunkt war ja dann schon auch klar, mit dem neuen Reglement für die Superbike-WM, dass man dann die Tausender wird brauchen müssen. Und in Deutschland hat Bert Pönsken noch jahrelang sehr darauf hingewiesen, dass es da eine Käuferschicht gibt, die sich zwischen der 600er und der 1000er gerne auf die 750er setzt, weil sie handlicher ist, weil sie leichter fahrbar ist, aber eben trotzdem mehr Schmalz hat, auch aus der Mitte, als die 600er. Und das war so eine Lücke, in der Suzuki sich zu der Zeit eigentlich relativ wohl gefühlt hat. Und
noch der einzige Hersteller eigentlich
der einzige Hersteller war und sehr viel Umsatz dann auch gemacht hat mit den Motorrädern.
Das muss man ja sagen, also was du gerade angesprochen hast mit der Hubraumveränderung in der Superbike-WM 2004, da durften ja dann das erste Mal 1000er Vierzylinder mitfahren. Vorher war es ja nur 750er Vierzylinder oder 1000er Zweizylinder, und zu der Zeit haben dann ja die anderen japanischen Hersteller alle ihre Homologationsfahrzeuge mit 750 Kubik, also damals Yamaha mit der R7 beispielsweise, dann ja für den öffentlichen Markt eingestellt, und Suzuki waren ja die einzigen, die weiterhin den Dreiviertel rein Vierzylindermotor gebaut haben, beziehungsweise für ein Straßenmotorrad verwendet haben.
Ja. Und sind gut damit gefahren.
Ja.
Nochmal.
Und daher eigentlich sehr schade, dass diese Klasse so ein bisschen ausgestorben ist, muss man sagen.
Tja. Ja, ja, wir haben jetzt die 600 da schon ein paar Mal angesprochen. Die würde ich eben zumindest kurz gern durchgehen. Die kam 1997 als GSX R600 mit 98 PS, mit 599 Kubik und 202 Kilo. Ich habe mir noch notiert, ist ein Zitat quasi von Kollegen, noch etwas unausgewogen, doch 2001 kommt ein komplett neues Modell mit 115 PS und eben zugeschnitten auf die boomende Mittelklasse.
Ist also, prinzipiell genau, also diese 2001er 600er ist eigentlich ja auch die K1, die ja identisch mit der, also witzigerweise sind die 750er K1 und die 600er K1 per se das identische Motorrad, nur dass halt die 600er einfach einen kleineren Motor drin hat. Aber Rahmen, also die ganze Ergonomie, Geometrie ist identisch. Also man kann auch einen 750er Rahmen besitzen und da einen 600er Motor reinhängen oder umgekehrt und so weiter und so fort.
Das war für mich sowieso auch irgendwie zwischendurch echt verwirrend, weil bei vielen Herstellern, sage ich mal, ist ja ein Modellcode eine ganz eindeutige Methode, um ein Modell zu bestimmen. Und hier hast du halt K6 ist halt nicht ganz so eindeutig oder K5,
Darum, viele verwechseln ja auch immer, wenn man jetzt bei den K1 oder K2 Modellen ist, denken ja auch, man könnte jetzt Teile aus der 1000er in die 750er einbauen oder so, aber das geht nicht. Nicht so Plug and Play, sagen wir es mal so. Weil nämlich zum Beispiel der 1000er Rahmen von der K1, jetzt komme ich hier mit ein bisschen Nerdwissen, der ist zwar von den Proportionen identisch wie der 750er Rahmen, ist aber 4 mm stärker. Von der Wandstärke.
Ja, siehst du mal.
Okay. Also die 600er, die war damals bei uns, zumindest im Serientrim, so ein bisschen als ein Langweiler angesehen, weil die Leistungsentfaltung des Motors war eigentlich unspektakulär. Was aber grausam eigentlich unterschlagen hat, dass das Motorrad wirklich super gut fahrbar war und dass es enorm viel Rennsportpotenzial hatte, wenn du den Tuner hattest, der es wecken konnte. Also ich meine, Herbert Kaufmann, der ja auch bei Metzeler gearbeitet hat, oder vielleicht ist er noch dort, ich habe aber in letzter Zeit nichts gefunden. Der hat ja zum Beispiel deutsche Meisterschaften in der Supersportklasse mit dem Apparat reihenweise abgesahnt über einen längeren Zeitraum. Und da in diesem Motorrad steckt immens viel drin, wahrscheinlich gerade aufgrund der Baugleichheit mit der 750er hattest du da Stabilitätsreserven, also auch mit dem ganz, ganz bösen Rennreifen, die einfach ein enormer Vorteil waren. Mhm. Also das ist so ein unterschätztes Mauerblümchen, das dann richtig aufblüht, wenn es ans Samba-Tanzen geht. Wirklich ja. Coole Kiste eigentlich.
Das habe ich mir jetzt bei der 2006 dann mit der neuen K6, ist das dann richtig, ja?
750er oder?
600er.
Ja, die ist ja dann wieder identisch.
Ja. Da hatte ich mir auch dazu geschrieben, Everybody's Darling, weniger spitz als Yamahas R6 damals, aber dafür eben viel zugänglicher und im Mittenbereich sogar drehmomentstärker. Also ja. Kann man sich schon dann gut vorstellen. Und da gab es dann eben auch, wie bei der 750er 2011 nochmal, ein Update, leichter neuer Rahmen, Big Pistengabel etc. Und das PS-Fazit von damals, die quirlige Gixxer bricht eine Lanze für die Supersportklasse. Aber habt ihr ja schon ganz gut beschrieben. Und wie die 750er, die verschwindet eben auch in Europa zumindest 2016, 2017 so rund um diesen Modellwechsel. Und damit kommen wir auch schon, jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zeit für die Liter-Gixxer.
Ah, wie es ja so heißt, oder? Wie viel Zeit haben wir denn?
Aber ein bisschen Zeit haben wir noch. Wann geht's denn da los, Mario? Fangen wir doch mal so an.
2001.
Ja. Und da habe ich mir auch, das könnt ihr jetzt auch gerne wieder erklären, notiert, 3 Jahre nachdem Yamahas R1 die Spielregeln neu geschrieben hat. Also war die Tausender dann, nachdem sie mit der 750er die Supersport-Welt revolutioniert haben, da war es dann die R1.
Genau, also die R1 war ja sozusagen das erste Tausender Superbike. 1998 kam die erste raus und dann folgte halt die GSX-R K1 als Tausender und die war ja eigentlich der R1 in allen Belangen überlegen. Also nichts gegen die R1, ein wunderschönes Motorrad. Ich finde, optisch ist die erste Ur-R1 fantastisch und irgendwie ein richtig cooler Ofen. Vergaser 1000er, also schon genial. Aber die GSX-R war halt einfach wesentlich schneller und besser. Und
das ist wirklich der Punkt gewesen. Also ich kenne Leute, die damals wirklich voll im Saft Rennsport betrieben haben, also auch zu viel Sport zum Beispiel, die sich dann aufgrund der reinen Papierwerte, Leistung, Gewicht eine R1 gekauft haben und dann bei den ersten Veranstaltungen, bei den ersten richtig angegangenen Trainingskilometern auf der Rennstrecke mit entsprechender Bereifung dann doch irgendwie sehr ernüchternd waren. Also die R1 war viel, viel mehr eigentlich ein Straßensupersportler, während die Suzuki, die erste Tausender, das war echt ein Rennmotorrad für die Straße. Und dann natürlich auch wieder mal wie bei der 600er auch, wenn du es dann entsprechend so leicht in die Richtung Wettbewerbsgerät gebürstet hast, dann hast du halt gemerkt, dass da viel, viel mehr Potenzial da war, um wirklich richtig schnell damit zu fahren.
Ja, also die erste K1, also das kann ich jetzt ja aus eigener Erfahrung auch sagen, ist ja eigentlich aus heutigen Gesichtspunkten schon so ein, ich will jetzt nicht sagen handzahmes Motorrad, aber 160 PS, also heutzutage bei den Superbikes mit 220 PS ist 160 PS auch nicht so viel. Der Motor hat aber extrem viel Drehmoment und wie Ralf sagt, wenn man da so ein bisschen was dran macht, also vielleicht eine andere Bremspumpe, weil da muss man ganz, kann man ja offen und ehrlich sagen, die ist nämlich bei der Serien GSX-R kompletter Müll, da kannst du direkt einschmelzen und da irgendwas anderes rausmachen. Eine andere Bremspumpe, Stahlflexleitungen dran und das Fahrwerk ein bisschen anpassen und dann hat man da eigentlich ein brutal schnelles Rennmotorrad. Also selbst heute noch ist das Ding so, also kannst du so schnell fahren, dass du eigentlich so beim Renntraining viele Leute mit so einer S1000 RR oder so einer neuen R1 oder einer Panigale wirklich die Nase zeigen kannst. Das ist schon ein tolles Ding, immer noch.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Also auch um die 5 Eckdaten nochmal genannt zu haben, 160 PS hast du schon gesagt, 988 Kubik, 200 Kilo.
998.
Ja.
Ach, deutlich.
Da geht man schon an die Grenze.
Oh. Da habe ich wohl einen Tippfehler.
Wenn ihr mir 10 Minuten Zeit gebt, die wir nicht haben, dann kann ich anhand von Bohrung und Hub mal ausrechnen.
292 km/h ist aber kein Tippfehler, oder?
Nope.
Und 24.500 Mark. Mhm. Ja.
Einfach ein fantastisches Motorrad. Also ich meine, ich muss jetzt mal kurz aus persönlicher Warte erzählen. Also ich habe ja zwei davon, leider beide Schrott momentan, weil ich sie auf der
Rennstrecke... Das sind die Würfel.
Ja, das sind die Würfel. Also ich fahre das Ding halt gerne oder jahrelang auf der Rennstrecke gefahren, habe sie das ein oder andere Mal weggehämmert und ja, momentan ist sie leider nicht ganz aufzubauen. Also sie ist wie so ein Rubik Cube, liegt sie in der Ecke gerade. Mal gucken, was ich damit mache. Aber ich finde, es ist einfach ein fantastisches Motorrad für in Anführungsstrichen heutzutage relativ wenig Geld. Du kriegst Millionen Ersatzteile. Es ist super einfach zu schrauben, auch als nicht so erfahrener Schrauber. Das ist ja, sage ich mal, für einen Rennersatz auch immer sehr wichtig. Und das ist ja auch so ein Grund, wenn man jetzt mal in die früheren, auch, ich sag mal, Breitensportklassen schaut. Da waren ja damals eigentlich jetzt die ganzen Starterfelder voll mit den 1000er K1 und K2 dann, weil es gab eigentlich nichts Besseres. Und aus dem Grund hat ja damals sogar auch Suzuki diesen 2001 und 2002 den GSX-R 1000 Cup im Rahmen der, ich glaube, Pro Superbike-Klasse dann ausgefahren und später den 57er GSX-R Cup gemacht, weil das Motorrad an sich aus der Kiste heraus mit ein paar Anpassungen ja, brillant fährt und es hält halt ewig, muss man ja auch dazu sagen. Also
das ist übrigens auch so ein Punkt, den ich wirklich gerne anmerken wollen würde. Das galt jetzt vielleicht nicht für die Ur-GSX-R von 1985 und vielleicht waren auch die Luftölgekühlten ein bisschen huhu. Aber ich denke spätestens seit das Rad.
Seit das Einspritzersrad eigentlich.
Da hat Suzuki eine unglaublich konservative Politik gefahren, was die Zuverlässigkeit der Motoren anbelangt. Das übertrifft wirklich teilweise selbst Honda-Aggregate, wobei man ja auf Honda immer so schaut.
Ja, und ist immer so darin, der
Goldstandard in Sachen Zuverlässigkeit. Was wirklich die Standfestigkeit der Motoren anbelangt, würde ich diesen Preis eigentlich eher den Gixxern zusprechen.
Zumindest bei den Sportmotoren.
Ja, sozusagen. Ja. Also okay, jetzt nicht irgendwelche Chopper-Cruiser-Geschichten. Ja.
Also da muss ich auch noch mal kurz aus persönlicher Warte. Also ich habe auf einen K1-Motor bin ich 38.000 Kilometer Rennstrecke gefahren. Also habe den Motor immer nur auf die Mütze gegeben. Und das Einzige, was ich mal nachgemacht habe, ist ab und an mal einen halben Liter Öl reinkippen. Und der hat 38.000 Kilometer gehalten. Dann ist er kaputt gegangen, aber ich meine, 38.000 Kilometer Rennstrecke, man kann ja immer so sagen, der Faktor mal 3 ist das im Vergleich zum Straßenbetrieb und ja, kann sich ja jeder dann selber ausrechnen und dafür ist das, es ist unglaublich, wie lange so ein Motor bei einigermaßen der Pflege hält. Und ich habe ihn wirklich nicht gepflegt, muss man dazu sagen.
Vielleicht hätte ich zwischendurch wirklich mal das Öl wechseln können, statt
ich
immer nachzufahren.
Ja, aber du, also ich meine, dann war es leider, dann hat er einen Lagerschaden dann gehabt. Also ich habe den Motor noch, vielleicht kann man sogar noch aufbauen, also er ist nicht komplett glotten. Okay.
Es gibt ja so eine Faustregel, dass, glaube ich, die mechanische Belastung eines Motors mit immer 1000 Umdrehungen mehr sich verdoppelt. Wenn das wirklich stimmt, was ich nicht weiß, ich habe das mal gehört von Leuten, die es wissen können. Wenn das wirklich stimmt, dann kann man sich vorstellen, was so ein Rennmotor mitmacht, wenn er im Grunde meistens fünfstellig irgendwie unterwegs ist oder vielleicht im Scheitel einer engen Kurve mal unter 8000 fällt oder so. Ist wirklich, wirklich eine tolle Leistung.
Ja, und man muss auch dazu sagen, also zumindest jetzt nochmal auf meine private GSX-R, also ich glaube, der Drehzahlbegrenzer setzt bei der K1 irgendwie bei 12.300 Umdrehungen ein. Und ich hatte damals sogar den Drehzahlbegrenzer nach hinten gesetzt mittels Power Commander auf 13.8 oder so. Also da ging immer noch. Also das war jetzt kein Problem.
Okay. Ja. Ich habe jetzt bei der K5, K6 2005 habe ich in Anführungsstrichen Legendenstatus dazu mir notiert.
Ja.
Ja.
Also Ich hab mich sehr an diesem, du hast es hier vorliegen, ich habe mich sehr an dem notiert, was die Kollegen bei PS da immer dazu geschrieben haben. Und bei der K5, K6 war es eben radikales Redesign, leichter, stärker, fühlt sich an wie eine aufgeblasene 750er. Das fand ich sehr griffig und vor allem mehr als die Summe seiner Teile. Jetzt nach dieser Lobeshymne auf die erste Tausender, was konnte man da denn noch besser machen?
Also die K1, K2 war ja schon ein fantastisches Motorrad, dann kam das Update K3, K4, die ist ein bisschen besser als die K1, K2, aber im Grunde noch beinahe das gleiche Motorrad. Also der Rahmen ist ein bisschen kürzer geworden, also das Motorrad ist ein bisschen handlicher geworden, die hatten eine andere Drosselklappe. Einstellung damals bei der K3, K4, was dem Fahrzeug auf dem Blatt Papier 4 gigantische PS mehr gegeben hat. Aber im Grunde war es eigentlich das identische Motorrad und 2005 kam dann halt die K5 und die hatte einen komplett neu designten Rahmen und das erste Mal auch so eine, ich weiß jetzt gar nicht, ob man das Bananenschwinge nennen kann, also keine Kastenschwinge mit Überzug mehr, sondern diese, wie nennt man das denn dann? Diese Schwinge, diese, ja, Bananenschwinge, kann man das
ja
nennen?
Ja.
Und halt wieder eigentlich ein komplett neu konstruiertes Fahrzeug und die war halt nochmals kompakter, schlanker und gleichzeitig hatte der Motor, der Block ist identisch mit den vorherigen GSX-R1000er Motoren, aber innen drin war das ganze Ding anders und hatte auch eine komplett neue Einspritzanlage, eine komplett neu konstruierte Airbox und hatte dann zumindest auf dem Blatt Papier 185 PS bei nochmals mehr Drehmoment in der Mitte und deshalb ist das Motorrad eigentlich so, er hat so einen Legendenstatus, weil der Motor für einen Rennmotor in Anführungsstrichen oder Sportmotor, Motorradmotor, mega, mega viel Qualm in der Drehzahlmitte hat. Aber ich glaube, da könnte Ralf mehr sagen, weil der ist das Motorrad, glaube ich, bestimmt damals auch mal gefahren, als es gerade auf den Markt kam.
Ja, also das war auch wieder so eine Geschichte, die für Suzuki unglaublich wichtig war, die Präsentation dieser K5, die fand nämlich in Australien statt, in Eastern Creek. Und die Strecke kannte ich netterweise schon vorher, da war die allererste Kawasaki ZX6R, wurde da präsentiert, ein Tag im Regen. Der erste Regen seit 4 Jahren war das mit den Schildkröten, die dann auf den Tümpel zugestrebt sind, um sich dort irgendwie zu paaren oder ihre Eier abzulegen und dann über die Strecke klatscht sind. Das war wirklich super. Und dann später hat Suzuki dort auch die TL1000R präsentiert. Insofern war mir dieser Kurs nicht unbekannt, aber was mir unbekannt war, ist wirklich, was dieses Motorrad dann mit einem macht, wenn man tatsächlich diese Strecke fährt. Das war schon Hammer. Für mich immer besonders eindrucksvoll, man fährt da diese leicht abschüssige Zielgerade runter und dann geht so im linken peripheren Sichtfeld so ein Boxenmauer, 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 Boxenmauer zu Ende, jetzt links abbiegen. Und das machst du dann mit sozusagen eigentlich nur einem Gang zurückschalten und abwinkeln. Mhm. Und wenn du länger als 3 Sekunden zögerst mit dem Wiederaufziehen aus dieser Linkskurve raus, dann verlierst du eigentlich schon Zeit. Wahrscheinlich habe ich immer 4 Sekunden zögert, ist ja aber auch wurscht. Also dieses Motorrad da zu fahren, das war wirklich, wirklich der Hammer. Ich hab das gar nicht so richtig kapiert, was ist jetzt eigentlich anders, weil dazu hätte ich vielleicht die Vorgänger auch an gleicher Stelle fahren sollen. Aber ich habe so insgesamt in der Zusammenschau das Gefühl gehabt, boah, ich fasse es nicht. Also so, es hat so einen mega Spaß gemacht und es war, natürlich ist Rennstreckenfahren immer anstrengend, aber es war jetzt nicht so anstrengend, dass ich gesagt habe, oh Gott, jetzt bin ich aber froh, dass der Fahrtag vorbei ist, sondern ich habe jede Minute mitgenommen, die ich da gekriegt habe. Und ich wär lieber wirklich am Ende des Tages vom Motorrad gehoben worden, als dass ich da auch nur einen Turn ausgelassen hätte. Und das war wirklich eine schöne, schöne, schöne Erfahrung. Auch übrigens dann Kevin Schwanz mal persönlich kennenzulernen, der da als Markenbotschafter nicht fehlen durfte. Und echt, echt ein verdammt netter Typ ist.
Aber war die K5 jetzt auch so im Vergleich zur R1, Fireblade und Co., war die immer noch so dieses eher radikal für die Rennstrecke konstruierte Motorrad oder, also weil das finde ich immer ganz spannend, weil es ja immer die Motorräder gibt, die eben auch so ein bisschen Alltag können und mit den entsprechenden Nachteilen auf der Rennstrecke, oder ist sie sich da treu geblieben bei der Ausrichtung?
Also ich hab so den Eindruck gewonnen, so Kraft Erfahrung, dass das zu dem Zeitpunkt in der Epoche noch gar nicht so das Thema war, weil die ganzen Motorräder noch nicht so zugespitzt waren auf einen Zweck. Also, dass zum Beispiel die K1, der R1 in Sachen Rennstreckentauglichkeit, in Sachen Renntauglichkeit überlegen war, hieß ja damals nicht, dass die im Alltag irgendwelche Nachteile mit sich gebracht hätte. Ja. Mhm. Was ich übrigens auch relativ interessant finde, ich habe es jetzt leider nicht verifiziert, aber wenn man so die Bohrungshubverhältnisse der Tausender Motoren sich anguckt im Laufe der Zeit, dann war Suzuki eigentlich immer der Hersteller, der eher kleine Bohrungen gefahren hat, wobei da reden wir dann von 2 Millimetern hin oder her, aber trotzdem in der Tendenz nicht so sehr diese Großbohrungsmotoren hatte mit großen Ventilen und weiten Querschnitten, sondern eigentlich eher auch immer darauf geachtet hat, das Drehmoment in der Mitte etwas hochzuhalten. Und das ging wirklich bis lange Zeit bis zu den Superbike-Rennmotoren, die absolut konkurrenzfähig waren, obwohl sie eigentlich in der Theorie nicht diese Voraussetzung hätten haben sollen für Spitzenleistung.
Ja, also was ich mir da auch notiert habe, so als nächsten Punkt in der Zeitleiste ist, dass sie halt ja schon vorn dabei bleiben, aber so 2009, 2010, dass da so eher das Thema Elektronik, dass sie da eher auf der Stelle getreten sind im Vergleich zur Konkurrenz jetzt insbesondere.
Ich würde dich noch einmal kurz nochmal zur K5, das fällt mir gerade noch so ein.
Danke, Mario.
ob ich das jetzt auch hier so im Podcast öffentlich erzählen darf, aber das Motorrad ist ja, wie du ja schon sagst, sehr legendär und ist per se tatsächlich sogar die Blaupause für die erste S1000 RR gewesen. Also die, ich weiß nämlich, wer die erste S1000 RR so mit entwickelt und konstruiert hat, und da waren eine K5 und K6, oder K5 und K6 waren da oftmals die Versuchsträger.
Mhm. So ganz makellos ist aber der Ruf ja auch nicht, das sollten wir vielleicht auch erwähnen, ne? Es musste ja dann eine Nachrüstung vorgenommen werden, weil es Brüche gab des Rahmens im Bereich des Lenkkopfs.
Genau, stimmt. Ja.
Da gab es dann so ein Gussteil, das da unterm Lenkkopf angesetzt wurde. Das war zum Teil verschraubt, aber auch mit so einem ganz speziellen Kleber über eine größere Fläche verklebt, um da einfach den Lenkkopf so zu verstärken, dass er nicht weggebrochen ist oder keine Risse bekommen hat. Es war nicht ganz flawless, wie die britischen Kollegen sagen würden.
Ja. Ja. Ja, wir sind dann, außer du hast noch einen Einwand, aber dann wären wir schon fast.
Ja, einen habe ich noch. Ne? Auch darum ist die K5 sehr legendär, weil das bisher der einzige, das Motorrad dafür sorgte, dass Suzuki das erste Mal in der Superbike-WM Weltmeister wurde und bisher auch das einzige Mal, damals mit Troy Corser. Wollte ich jetzt nur mal so am Rande noch gesagt haben.
Ja. Okay. Weil sonst haben wir nämlich sind wir schon fast in der Gegenwart mit 2017, dem nächsten großen Update, und die erste und letzte 200 PS GSX-R habe ich mir notiert. Mhm. Mit variabler Ventilsteuerung, komplettem Elektronikpaket jetzt. Beeindruckend auf der Landstraße. Wie gesagt, das sind alles Zitate. Auf dem Track aber eher im Hintertreffen.
Ja. Ja, also ich habe ja selber, glaube ich, zumindest einen Supersportler-Vergleich geschrieben, in dem diese GSX-R 1000R nicht so gut abgeschnitten hat. Das lag einmal zumindest daran, dass Suzuki Deutschland eher unlustig war, uns ein Testmotorrad zur Verfügung zu stellen. Und weil wir diese weil wir diese Tests im sehr frühen Vorfrühling in Spanien gefahren haben, haben dann die spanischen Kollegen uns so ein Motorrad besorgt. Ich glaube, das war eine Händlermaschine und die war, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken, ein bisschen vernachlässigt. Das war jetzt kein Thema, was die Reifen anbelangt, weil die wurden ja sowieso immer einheitlich für alle von Pirelli gestellt. Aber es war ein Thema, was zum Beispiel die Bremsperformance anbelangte. Man hat dann versucht, da auch davon zu abstrahieren. Aber insgesamt hat es zumindest einmal wirklich durchgeschlagen, dass der Wartungszustand dieses Fahrzeugs nicht der beste war. Und was mich betrifft, ich habe auch da wieder sehr, sehr viel Potenzial für die Rennstrecke gesehen. Das Motorrad hatte zum Beispiel eine sehr hohe Vorderradlast. Das jetzt im Serienzustand hat es jetzt nicht gerade die Handlichkeit gefördert. Und wenn es dann ums Schikanenreißen ging zum Beispiel, da war die immer ein bisschen im Hintertreffen. Ich habe mir dann immer vorgestellt, ich glaube, ich habe es sogar irgendwo mal geschrieben, wie wäre das denn jetzt, wenn ich da vorne die Lampe rausbauen würde, den Blinker wegmachen würde, die Spiegel wegmachen würde und da einfach eine leichte Rennverkleidung vorne draufstecken, um auf diese Art und Weise in weniger eine weniger frontlastige Gewichtsverteilung hinzukriegen. Ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich gut funktioniert hätte. Und was mich auch immer sehr beeindruckt hat, wenn man mal wirklich die Beschleunigungswerte anguckt, die war von 0 bis 200 immer die schnellste. Mhm. Immer die schnellste. Und immer die, die richtig Schmalz hatte, auch in der Mitte. Also so nach alter GSX-R-Tradition.
Ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen dieses, dass man heutzutage sagt, die GSX-R ist so ein bisschen ins Hintertreffen gekommen, einfach auch, weil Suzuki halt seit 2009 beziehungsweise 10, wie viele andere japanische Hersteller, aber nicht, also Suzuki ist da am extremsten, was so das Konservative angeht. Ne? Also die aktuelle GSX-R ist, ja, stimme ich Ralf wieder zu, also im Kern, also wenn man da ein paar Anpassungen macht, ist das ein radikal extremes, schnelles Motorrad, auch auf der Rennstrecke. Aber out of the box ist halt eine Panigale oder eine M1000 RR heute viel extremer und daher auch dann verglichen mit dem Serienprodukt besser.
Ja. Ja, das ist natürlich auch ein bisschen unfair, wenn man halt einen 14-16-seitigen Superbike-Vergleichstest, wenn man da halt einfach nur überfliegt und dann auf die Platzierung guckt, das ist ja immer unfair bei Vergleichstests. Also ja. Da geht es ja auch nicht, Platz 1 ist so und Platz 7 ist dann Schrott oder sowas. Das ist ja gar nicht das Thema.
Ja, aber so wird es meistens gelesen.
Und das ist immer,
so eine 1000-Punkte-Wertung von Motorrad zum Beispiel auch als Charakterprofil zu lesen, die wird von vielen leider nicht genutzt. Und ja, was ich auch noch sagen wollte, für Suzuki Deutschland war das ein Riesendrama, dass eigentlich keine von den Testmaschinen die prognostizierten, die angegebenen 200 PS erreicht hat. Und ich fand das überhaupt nicht schlimm.
Nee.
Ich fand es überhaupt nicht schlimm. Das ist einfach Blödsinn zu glauben, dass man da irgendeine Mehrleistung von 10, 12 oder noch mehr PS so als Otto Normalo so leicht auf die Straße bringen könnte. Im Gegenteil, die Drehmomentstärke ist da vielleicht viel, viel leichter nutzbar. Und dann noch ein Wort zur Investitionspolitik von Suzuki. Suzuki ist eigentlich der japanische Hersteller, der am radikalsten zyklisch agiert. Also sprich, wenn irgendwo ein Marktsegment rückläufige Umsatzzahlen hat, rückläufige Stückzahlen, Verkaufszahlen zeigt, dann treten die sowas von auf die Bremse, wenn es darum geht, die Motorräder in diesem Segment weiterzuentwickeln, wie kein anderer Hersteller. Ich vergleiche das oftmals mit, wenn du auf eine Ampel zufährst und die ist grün. Und die ist grün und die ist immer noch grün. Und du fährst immer langsamer und langsamer und langsamer und langsamer. Und irgendwann wirst du dann rot und du stehst da und sagst, ich wusste es doch. Ich wusste es doch, dass sie rot wird. Und irgendwie kommt mir die Politik von Suzuki genau so vor. Und man muss das auch sehen. Das läuft zeitlich parallel zu einem europäischen, nein, mindestens zu einem, eher zu zwei europäischen Herstellern, die im Supersportsegment in den Jahren richtig reingehauen haben und tatsächlich geschafft haben, nicht nur ihr Image komplett umzukrempeln, sondern auch tatsächlich ihre Marktanteile zu verbessern. Also sprich, man muss nicht unbedingt immer nach dem Markt laufen. Man kann auch vielleicht mal dagegen gehen. Und das würde ich mir manchmal von Suzuki wünschen, wenn es zum Beispiel darum geht, sich moderne Elektronik nutzbar zu machen, in letzter Konsequenz in einem Supersportmotorrad.
Und ich glaube, das würden sich auch viele wünschen.
Ja.
Also ich meine, die GSX-R hat halt eine gigantische Fangemeinde und ich glaube, viele hätten nichts dagegen, wenn Suzuki sagen würde, okay, wir machen jetzt mal ein richtig radikales Sportmotorrad. Also mal so richtig, richtig radikal.
Ja.
Aber ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Also ich würde es mir wünschen. Aber
also ich denke, ich habe bei zwei Suzuki-Präsentationen tatsächlich mit hochrangigen japanischen Suzuki-Managern sprechen dürfen. Und was mich während des MotoGP-Engagements von Suzuki sehr, 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 sehr begeistert hat, war, wie gut fahrbar das Motorrad war in Bezug zum Beispiel auf Reifenmanagement über die Renndistanz. Und dann gab es mal einen Artikel, den unsere japanischen Kollegen von Young Machine gebracht haben, mit den Fotos von den gestrippten GP-Motorrädern, von den MotoGP-Motorrädern. Und da hatte Suzuki GSXRR,
so hieß er. Ich glaube, ohne eine Zahl.
Ja, GSXRR. Ja. Die hatte da ja ein radikales Motorlayout. Mhm. Also dieser rein Vierzylinder, der lag ja.
Der lag so in dem Rahmen drin, oder im Motorrad.
Und das ist ja allein schon, das wäre ein Alleinstellungsmerkmal. Und würde vielleicht tatsächlich einen Teil dieser Fahrwerksqualitäten des echten MotoGP-Motorrads für Normalos nutzbar machen. Und ich hab wirklich diesen Manager und gesagt, Leute, so ein Motorrad müsst ihr bringen. Mhm. Allein schon so, wie der Motor in dem Rahmen drin hängt. Und dann diese damals noch eben diese zeitliche Nähe auch zu der gewonnenen Weltmeisterschaft, meiner Meinung nach eine wirklich grob vergebene Chance. Und jetzt in dem zeitlichen Abstand, wenn sie das jetzt machen würden, dann würde man leider sagen, oh sorry, too late.
Und man kann ja die GSX-R auch so noch relativ radikalisieren, wenn man das Wort mal benutzen darf, wenn man jetzt zum Beispiel in die Langstrecken-WM guckt.
Ja.
Also das, ich hatte das große Glück, mir letztes Jahr bei Boldor mir mal hinter verschlossenen Türen die Seat Suzuki, also das Werksmotorrad, mal genau anzugucken, und die basiert schon irgendwo auf der aktuellen GSX-R, aber ist dann doch schon dem Reglement entsprechend sehr frei ausgelegt. Also es ist es ist schon ein GSX-R-Rahmen, der aber im ganzen Vorderbau anders ist und auch hinten bei der Schwingenaufnahme, das ist alles komplett anders, und das Ding ist ja wirklich schnell immer noch unterwegs. Also das geht schon.
Ja.
Nur jetzt für den normalen öffentlichen Markt sieht das halt Suzuki nicht so vor, leider.
Ja, what a pity.
Ja.
Ja. Also die wurde auch, um jetzt den Schritt zum Jubiläumsmodell auch zu kriegen, die wurde ja 2022 dann aus dem Programm genommen und jetzt eben das Comeback, und ja, auch ein bisschen komisch, diese Jubiläumsedition 40 Jahre wurde ja schon letztes Jahr vorgestellt, stand aber erst jetzt Mitte 2026 zur Testfahrt bereit. Und was ich mir noch rausgeschrieben habe, jetzt nur noch, also in dicken Gänsefüßchen, nur noch 195 PS, aber deutlich laufruhiger der Motor, da auch viel überarbeitet im Detail, vor allem auch Elektronik jetzt neu appliziert und unübersehbar Winglets.
Ja, Gott.
So, das geht ja nicht mehr ohne. So der Tenor auch vom Fabi, was ich gelesen habe oder was ich rausgelesen habe, ja, so radikal die allererste GSX-R ja war, dass die heutige vor allem ausgewogen ist, dass das so, dass, wenn du es in einem Wort sagen willst, dass die Ausgewogenheit und die Fahrbarkeit eigentlich über alles, über allem steht. Fand ich sehr spannend, so als Bogen, wenn man so den Bogen spannt.
Und sie ist ja, glaube ich, das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen, aber von den aktuellen Superbikes die am Markt günstigste, oder? Also sie kostet auch unter 20, ne?
Das ist jetzt das eine, was ich mir jetzt nicht notiert habe.
Sie kostet unter 20.
Das hast du aber hier in deinem
Ausdruck. Das hier auf, achso, ja, wusste ich gar nicht, dass das hier in dem Ausdruck steht.
Spitzettel.
19.990 Euro kostet, unter 20.
Unter 20?
Ja, zuzüglich Nebenkosten, ja gut, okay. Oh. Aber es ist trotzdem weniger Geld als jetzt beispielsweise, was man für eine CBR hinlegen müsste oder für eine Panigale. Und wenn man dann hochrechnet, also ich weiß nicht, eine Panigale kostet ja, glaube ich, ab 25. Und wenn ich dann noch 5000 Euro in die GSX-R reinstecke, für die Rennstrecke, Yoshimura ECU, Yoshimura Kolben, Suta-Schwinge oder so.
Ja, aber das, da sind wir eigentlich so im Heute angekommen. Und eben das Thema damals war sie revolutionär, heute ist sie eher so ausgewogen, nicht mehr ganz vorne mit dabei. Wie seht ihr so die nähere Zukunft der GSX-R?
Also ich glaube mal, das Motorrad oder das Modell wird es erstmal lange Zeit weitergeben. Und wie ich schon sagte, ich glaube, viele GSX-R-Fans würden sich einfach so ein bisschen ein radikaleres Konzept mal wünschen.
Aber das ist nicht im...
Mit der Firmenpolitik. Also ich meine, wenn man sich mal anguckt, über das ganze Segment, was hat Suzuki in den letzten Jahren zum Beispiel an Motoren neu konstruiert? Da kommen wir dann beim GSX-8S Triebwerk raus, das ja auch schon jetzt ganz, ganz viele unterschiedliche Modelle bedient und befeuert. Und wenn wir jetzt die GSX-1000S-Geschichten angucken, die Katana, das sind alles K5-Motoren.
Ja, die basieren alle auf dem K5.
Die basieren alle auf dem K5. Dann haben wir den 650er Zweizylinder immer noch. Der hat auch schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Also es ist einfach so, man ist da extrem sparsam, extrem zyklisch unterwegs, und ich würde mir wirklich von so einem großen Hersteller wie Suzuki auch mal wieder einen Impuls wünschen, der ähnlich stark ist wie die allererste GSX-R von 1985.
Dass sie sich mal was trauen.
Und mal ihre Ingenieure von der Leine lassen.
Genau.
Immer, wenn die armen Schweine mal die Gelegenheit haben, zu zeigen, was sie können, dann überraschen sie die Welt.
Ja, das stimmt.
Ja. Mario, was ich noch dich insbesondere fragen wollte, weil wir haben jetzt viel aus Testsicht gesprochen, was mir aber auch schon vorher klar war, auch hier durch unseren Dunstkreis, dass so die ganzen GSX-R ja auch bei Hobbyracern sehr beliebt sind.
Ja.
Du hast schon gesagt, man kann viel Schrauben dran. Ist das so der Grund? Sind die auch günstig vielleicht? Oder
die sind halt eigentlich, also der Grund ist eigentlich, dass die Dinger relativ bezahlbar sind. Relativ, also kommt jetzt so ein bisschen drauf an, wenn man heutzutage beispielsweise den Wunsch hat, eine K5 oder K6 seinen eigenen nennen zu wollen und dann für die Rennstrecke zu nutzen, da muss man jetzt teilweise schon echt viel Kohle für ausgeben, weil die Motorräder leider... Also viele sind halt jetzt schon echt zerstört oder Würfel. Also. Und gute zu finden wird immer schwieriger. Aber an sich ist halt der Vorteil, dass die Dinger halt erstmal relativ lange halten. Also wie wir schon sagten, die Aggregate sind beinahe unkaputtbar. Aus der Kiste heraus sind das sehr schnelle Motorräder, die mit wenig Eingriffen sehr schnell sind. Und dieses berühmte Suzuki-Baukastensystem, dass du halt baujahrsübergreifend Teile nutzen kannst, ist halt ein Riesenvorteil für einen Hobby-Racer. Also du kannst jetzt beispielsweise, wenn du eine K1 hast, kannst du Teile von der 1996er SRAT bis zur 1000er K8 da hin und her bauen. Also der Ersatzteilfundus ist an sich unendlich. Also mal so ein Beispiel, also das war immer so mein Trick 17, ich hatte nie Bock, irgendwie viel Geld für eine verstellbare Rastenanlage auszugeben, irgendwie so eine tolle Gillis oder so, obwohl die natürlich sehr gut sind und auch sehr toll funktionieren. An so eine K1, K2 passen Plug and Play die Fußrastenanlagen der 1990er bis 94er GSX-R 1100. Und die sind dann 1,5 Zentimeter höher und 2 Zentimeter weiter hinten. Und da gibt's halt zig Millionen Fußrasten. Und die kaufst du bei eBay Kleinanzeigen, ich weiß nicht, für 20 Euro oder so. Und du kriegst halt einfach viele Teile. Du kannst hin und her tauschen. Es hält relativ lang und ist dafür dann immer noch ein schnelles Motorrad. Und daher sind die, glaube ich, die GSX-R bis heute eigentlich so das Motorrad, was man am ehesten oder am häufigsten auf Trackdays antrifft. Und auch, ja, das ist auch ein Vorteil, wenn du irgendwo bist und irgendwie irgendwas ist dann doch mal kaputt an deiner Karre, du gehst durchs Fahrerlager, irgendwer hat immer eine GSX-R da und dann kannst du dann fragen, jo, hast du das und dann, ja. Mhm. Oder, also, ne, oder du kannst bei der GSX-R auch ganz viel mit Lochblech machen, ne, wenn dir mal richtig was kaputt gegangen ist. Mal kurz im Baumarkt fahren, Lochblech ran, das hält alles. Also das Motorrad fährt eigentlich immer.
Okay. Ja. Okay, haben wir noch irgendwas vergessen, was doch noch wichtig wäre?
Ja, die Ankündigung zur nächsten Podcast-Folge, wo es dann um
ach so,
die
natürlich
nächsten,
Teil 2 von 10. mit von und mit Mario Steffen.
Ja.
Zu Gast Mario Steffen. Ich glaube, wir haben diese Zeichnung vergessen, oder?
Stimmt, ja, genau.
Die unsere Hörer und Hörerinnen jetzt nicht sehen können, aber können wir vielleicht als Beitragsbild oder so. Oder ich hänge es irgendwo in den Beitrag rein.
Mhm.
Was hat's denn damit auf sich, Mario?
Ja, es ist
du
nämlich
Du hast es
so,
extra noch ausgedruckt.
Ich habe es extra noch ausgedruckt. Also, liebe Podcast-Hörer, schön, dass ihr das jetzt sehen könnt. Dieses Bild. Nein, es war nämlich so, 1984, muss ich auf meinen schlauen Zettel hier gucken, in der Ausgabe 18 von Motorrad, von unserem wunderbaren Heft, erschienen am 29.08.1984, wurde die Öffentlichkeit zum ersten Mal Zeuge der neuen GSX-R als Zeichnung. Also wir waren sozusagen
Weltexklusiv.
Das weiß ich gar nicht, ob es
weltexklusiv
ist. Aber hier zumindest ja. In Deutschland auf jeden Fall. Und da konnte man dann das erste Mal als Zeichnung die neue Suzuki sehen. Und ich erkläre das jetzt mal kurz. Das Motorrad ist schwarz-weiß, hat auch schon diesen Doppelschleifen-Alurahmen, aber noch keine Unterverkleidung. Also es ist so ein bisschen mit einer Halbschale versehen. Und das muss wohl damals einen sehr großen Einfluss gehabt haben, wo die Leute dann gedacht haben, als sie die Zeichnung dann bei uns im Heft gesehen haben, so, oh, was ist das denn? Also, hä, ist das jetzt eine RD500 mit Vierzylindermotor und 750 Kubik oder ist das irgendwie ein Zweitakter mit 750 Kubik? Ja, und dann am 17.10.84, sprich zwei Monate später, wurde das Teil dann tatsächlich auf der IFMA, der Internationalen Fahrrad- und Motorradausstellung in Köln, also der Vorreiter von der Intermod, das erste Mal der Öffentlichkeit als Fahrzeug oder Konzept präsentiert.
Ich kann mir vorstellen, dass diese Zeichnung entstanden ist aufgrund schon sehr genauer Beschreibungen des fertigen Serienmotorrads und dass man auch genau abgesprochen hat, in welchen Punkten man von der Realität abweichen wird.
Das könnte sein,
ja. Damit es nicht allzu sehr auffällt.
Also wenn man jetzt hier guckt, also auch so diese integrierten Blinker in der Verkleidung, das gab es ja so eigentlich dann damals.
Nee, das gab es nicht, aber der Querschnitt der Rahmenrohre,
das ist schon sehr
die ja keine reinen Vierkantrohre sind, wo ja immer dann die Kanten verstärkt waren, was ja ganz typisch eigentlich ist für die frühen GSX-R, der ist da schon richtig gut drin. Also hey, da hat jemand.
Und auch, was jetzt ein optischer Unterschied zum Serienmodell ist, die Bremssättel sind hier noch silber auf der Zeichnung und später waren sie ja Gold, was dann ja zum Markenzeichen von der GSX-R wurde. Goldene Bremssättel.
Mhm. Ja. Schön, dass mir das noch eingefallen ist. Nee, das Bild müssen wir auf jeden Fall irgendwie, zumindest auf Motorrad Online müssen wir das noch mit reinhängen.
Beziehungsweise waren diese goldenen Bremssättel bis 2002 Markenzeichen, also bei der GSX-R.
Ja, man merkt schon, du hast noch genügend zu erzählen für.
Ja, also wir können noch ganz, ja gut, es gab auch dazwischen GSX-Rs mit schwarzen Bremssätteln von Tokiko und so, aber eigentlich waren sie Gold. Vier Kolbensättel.
Machen wir es doch einfach so, wir fragen unser Publikum, machen eine kleine Abstimmung. Wollt ihr noch Teil 2 mit Mario? Ja, nein, bitte abstimmen, dann können wir das entsprechend einsteuern.
Yep.
Okay. Und ja, wir sind damit also nicht am Ende der GSX-R, das auf jeden Fall nicht, aber wir sind auf jeden Fall am Ende dieser Folge. Und wenn ihr das Ganze nochmal nachlesen wollt, dann lege ich euch PS-Ausgabe 7 2026 ans Herz. Die erscheint am
11. Juni.
Juni, genau. Und da werfen wir nämlich auch einen Blick auf die eben 41 Jahre zählende Geschichte. Und als kleinen Bonus für unsere Motorrad Plus-User werde ich dieses PDF auch wieder in den Beitrag zu dieser Podcast-Folge reinlegen. Und eben auch dieses Bild mit der, nee, diese Zeichnung.
Die Zeichnung.
Die erwähnte Zeichnung. Ja, also, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Vielen Dank euch für die Zeit und bis bald.
Tschüss. Vielen Dank.
Ciao.
Ciao.